heute unter uns, die gerne in die Arme des Vaters laufen würden, aber irgendetwas hält dich zurück. Du denkst, du bist nicht würdig oder du hast versagt, schämst dich und du traust dich nicht. Da wollte ich einfach weitergeben, so den Eindruck, nimm das einfach, er hat dir vergeben und es ist keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Also du kannst in seine offenen Arme laufen heute Morgen. Du kannst es aus ganzem Herzen tun und ja, der Vater erwartet dich mit offenen Armen, so wie er den verlorenen Sohn aufgenommen hat in seine Arme. So kannst du heute Morgen in seine Arme laufen und in seinem liebenden Arm auch sein, dich bergen heute Morgen an diesem Sonntag. Ja, ich habe ganz persönlich ja auch wieder Anfechtungen erlebt vor dieser Predigt, wie meistens. Wenn es nicht so wäre, wäre vielleicht irgendwas nicht richtig. Wenn man keine Anfechtungen erlebt, ist man vielleicht nicht auf der richtigen Seite. Und ja, ich habe auch körperliche Angriffe, und das gerade besonders an einer Stelle, über die man nicht so gerne spricht. Ihr könnt euch vielleicht denken, was es ist. Und trotzdem stehe ich hier und lasse mich nicht unterkriegen. Ja, und das Thema heute Morgen ist Familie, geborgen in der Familie. Der Text ist eigentlich schon aus dem Alten Testament gegriffen, das ist der 5. Mose, Kapitel 22, der Vers 8. Und wenn ihr da mitlesen wollt, da heißt es, wenn du ein neues Haus baust, so mache ein Geländer ringsum auf deinem Dach, damit du nicht Blutschuld auf dein Haus lädst, wenn jemand herabfällt. Ja, ich habe mal nachgesehen, wie der Begriff Familie wiedergegeben wird. Das heißt also, das ist die Gesamtheit der Dienerschaft. Das erinnert uns an Römer 12, Vers 10. Und da heißt es, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Und Jesus geht sogar noch weiter. Er sagt, jeder in der Familie gebe sein Leben für den anderen aus Liebe. Da hat man so gedacht, wenn jetzt dein Kind in reißendes Wasser fällt, würdest du als Vater hinterher springen, wahrscheinlich, und dein Leben riskieren, um das Kind zu retten. Das ist, du gibst dein Leben quasi für dieses Kind. Und ich denke, Jesus ist noch viel weiter gegangen. Er hat uns ja aus seiner Liebe heraus so geliebt und hat sein Leben ausgehaucht für uns. Er hat sein Leben gelassen für uns. Er hat sein Leben ja einfach hingegeben aus Liebe für uns. Und einen schrecklichen Tod hat er erlitten, damit wir jetzt seine Kinder sein dürfen. Und das ist großartig. Familie im engeren Sinn. Man stellt sich ein Ehepaar vor mit seinen Kindern, die ein Gemeinschaftsgebilde sind, also Kinder und Eltern. Und das ist die wichtigste Zelle eigentlich in dem staatlichen Gemeinwesen. Wenn jetzt die Familien körperlich, geistig und seelisch krank sind, ist eigentlich das ganze Gemeinwesen, der ganze Staat krank. Und wenn wir so schauen in die Welt, wir sehen so viele Länder, wo keine Familie in dem Sinne bestehen, die vor Gott irgendwo ja einfach so sein sollten, wie es Gott eingesetzt hat. Und wir sehen, dass in diesen Ländern Korruption herrscht und alles einfach ja kaputt ist, wo man hinschaut. Und die Familien sind auch am Ende. Es gibt keine gesunden Familien in diesen Ländern. Und bei uns, ja, da ist es vielleicht noch ein bisschen anders, aber doch auch vieles im Argen. Am Wohle der Familie hängt doch eigentlich alles. Und es sind Familien nach dem Plan Gottes. So andere Mischformen, wie vielleicht so Patchwork-Familien, wie man es so nennt, oder ja, es sind auch homosexuelle Paare, die Kinder haben, das kann eigentlich nicht in dem Maße gesegnet sein, weil sie doch außerhalb von Gottes Plan sind. Da müssen wir schon ganz klare Grenzen ziehen. Jetzt gibt Gott Mose die Inspiration, wie man Vorsorge für die Familie trifft. Jetzt nochmal, der Predigttext ist eigentlich, wenn du dieses neue Haus baust, so mache das Geländer rum auf dein Dach, damit du nicht Blutschuld auf dein Haus lädst, wenn jemand herunterfiel. Jetzt dachte Mose hier an die körperlichen Gefahren. Doch wir können eigentlich dieses Prinzip auf alle anderen Gefahren für die Familie anwenden. Wenn wir die Menschen im Orient sehen, die haben einen Großteil ihrer Zeit auf dem Flachdach vollbracht, weil es dort kühler war und es musste eine Schutzvorrichtung da sein, die einen Sturz verhinderte. Und wie tragisch wäre es für die Eltern, wenn sie infolge der Nichtbeachtung dieses Gebotes, das Mose gegeben hat, ihr Kind verlieren. Und wenn wir heute unsere Kinder selber in Sicherheit wissen wollen, dann müssen wir auch um unsere Familien 4 geistliche Schutzmauern errichten. Das sollte dann in Ehrfurcht vor dem Herrn geschehen, erstens, und nämlich die Furcht des Herrn ist ja der Weisheit Anfang und der Anfang aller Erkenntnis, steht in Sprüche 9, Vers 10. So sollte man an jede Aufgabe herangehen. Die erste Mauer ist die Liebe. Jetzt Mann und Frau sollen einander lieben und den Herrn lieben. Nachzulesen in Epheser 5, die Verse 21 bis 33. Das ist die sogenannte christliche Haustafel. Ich zitiere mal diese Verse. Hier heißt es: Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen. Die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Das ist die christliche Haustafel, die uns Paulus hier mit auf den Weg gibt. Ja, für die Väter ist es ganz wichtig, als Vorbild zu sein, dass sie die Mutter ihrer Kinder lieben. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn sie die Kinder das sehen, dann haben sie schon den ersten Anstoß bekommen, wie sie später einmal ihr Leben gestalten sollen. Also es ist schon etwas in sie hineingelegt worden. Die christliche Liebe, das ist jetzt diese Agape-Liebe, von der Paulus spricht, ist das beste Klima eigentlich für das Gedeihen von Kindern. Wenn diese Familienmitglieder sich lieben, ersetzt diese Liebe in der Familie eigentlich alle Regeln, denn die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung, schreibt auch Paulus in Römer 10, Vers 13. Die Liebe ist das Größte eigentlich im Reich Gottes, sonst wären wir auch heute nicht hier. Das Hohelied der Liebe in 1. Korinther 13, sie überlässt dem anderen immer den ersten Platz. Und Kinder werden am ehesten zu liebenswerten und liebevollen Menschen heranwachsen, wenn sie liebevolle Eltern haben, die sich selbst nicht fürchten, ihre Liebe zu äußern und sie mitzuteilen. So ist die Liebe jetzt kein oberflächliches Gefühl, das man selber fabriziert, sondern sie ist ein Wunder, das durch die Kraft des Heiligen Geistes in unser Herz und aus unserem Herzen kommt. In Römer 5, Vers 5 ist diese Aussage von Paulus, wie die Liebe Gottes in unser Herz kommt. Die Agape-Liebe, Gottesliebe, um die geht es. Es gibt dann diese Philia-Liebe, das ist die Freundschaftsliebe, die hat so Petrus auch in dieser Begebenheit von Johannes 20, wo Jesus ihn fragt, liebst du mich? So hat er so geantwortet, mit dieser Freundschaftsliebe kann er ihn lieben. Er hat späterhin die Agape-Liebe geschenkt bekommen, aber da zu diesem Zeitpunkt konnte er nicht mehr wie Freundschaftsliebe empfinden. Und dann das Dritte ist ja diese Liebe zwischen Mann und Frau, die Eros-Liebe. Aber die Agape-Liebe ist eben das Größte, die göttliche Liebe. Sie ist tiefer und stärker als alles andere. Wenn sie in unser Herz kommt, befähigt sie uns eigentlich alle Menschen zu lieben, obwohl wir das aus uns heraus nicht könnten, sie zu sehen mit den Augen Gottes. In 1. Johannes 3, Vers 14 heißt es, das ist auch so ein Rhema-Wort für mich gewesen, ich weiß, dass ich aus dem Tod ins Leben gekommen bin. Denn ich liebe die Geschwister. Das hatte ich früher eigentlich nicht so. Das wurde mir auch geschenkt. Weil so mit natürlichen Augen gehst du dann mehr so, ja, diese Person ist mir sympathisch, diese Person ist mir nicht so sympathisch. Aber Gottes Liebe sieht darüber hinweg. Und sie sieht dich an mit den Augen Jesu. Und ja, du kannst jeden lieben. So wie er jetzt mal ist, du kannst ihn respektieren, du kannst ihn so stehen lassen und du kannst ihn dann auch, ja, auf ihn weiter eingehen und wirst sehen, da fließt was drüber und es kommt auch in die Herzen rein. Um wie viel mehr wird jetzt die eheliche Liebe zunehmen, die Mann und Frau verbindet und die Liebe zu den Kindern, wenn doch diese göttliche Liebe in ihre Herzen kommt? Diese erste Schutzmauer ist eigentlich so jetzt diese Liebe. Stellen wir uns das vor, jetzt haben wir diese Schutzmauer aufgebaut, die allen Stürmen standhält. Jetzt bauen wir die zweite Mauer auf, das ist das Gebet und zwar das anhaltende Gebet, damit zu Hause Sicherheit und Geborgenheit herrschen können, ist Gebet außerordentlich wichtig. Hier im Gottesdienst und hier ist so Calvary Chapel, soll ein Haus des Gebetes sein, aber jede Familie sollte ein Haus des Gebetes sein. Und dabei braucht jeder persönlich, Vater und Mutter, täglich persönliche Zeit mit dem Herrn, wo sie betend und mit Lobpreis, so wie wir es praktiziert haben, vom Geist Gottes erfüllt werden. Gebet ist ja Kommunikation mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und auch am Ende vom Tag ist wichtig, dass die Eltern sich nochmal eins machen und ihre Lieben dem Herrn anvertrauen und so eigentlich diesen Segen aussprechen über die Familie. So kurze Tischgebete ist auch gut, aber wäre eigentlich so zu wenig, wenn man das nur so vorm Essen macht und sonst läuft da nichts. Es ist gewisse Ordnung da, gewisse Disziplin, aber Gott ist ja auch ein Gott der Ordnung. und wir sollten ihm da auch nachahmen. Und das Beste ist, oder das Große ist dann, wenn wir das einmal nicht geschafft haben, so zu beten, wie wir es eigentlich wollten oder sollten, dann stehen wir auch nicht unter Verdammnis. Ja, wie wir es auch schon gehört haben, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Wir brauchen uns keine Schuldvorwürfe dann machen. Aber der Heilige Geist erinnert uns und dann ist es auch wie so ein Fluss. Das heißt ja in 1. Thessalonicher 5, betet ohne Unterlass. Ja, wie kann ich ohne Unterlass beten? Und mein Geist betet ständig. Ob mir das jetzt bewusst ist oder nicht, das ist so dieses ständige Gebet. Wenn du dran denkst, du gehst jetzt mit Gott und ja, überall ist er mit dabei, du sprichst mit ihm und dein Geist ist immer in Verbindung mit ihm, weil dein Geist ist ja verbunden mit dem Heiligen Geist. Und je mehr du dann in diese geistlichen Dinge reinkommst, desto erforderlicher ist es, da dran zu bleiben, damit nicht der Widersacher ja dich erfolgreich irgendwo abhalten kann davon. Und wenn du auch dann noch Verantwortung hast, ja hier in der Gemeinde oder wo auch sonst, dann bist du besonders die Zielscheibe des Bösen. Du musst dich wappnen im Gebet. Und die Anfechtungen kommen. Und wie gesagt, ja, wenn sie nicht kämen, dann wäre auch etwas nicht in Ordnung. Dann stimmt was nicht. Dann bist du keine Gefahr für den Feind. Wenn er dich immer in Ruhe lässt, dann bist du eigentlich, ja schon, müsste dann irgendwie denken, ja, was ist eigentlich los? Ich glaube, der John Wesley hat mal gesagt, der hat ja auch immer gepredigt zu jeder Zeit oder Unzeit, und dann haben sie ihn mit Steinen beworfen. Ja, und als das mal nicht war, dann hat er gesagt, ja, Herr, ist da was falsch jetzt? Ja, stehe ich noch auf der richtigen Seite, wenn ich nicht Angriffe bekomme? Genau. Dabei ist die geistliche Waffenrüstung das A und O. Die solltest du eigentlich niemals ausziehen. Man sagt ja immer, man zieht sie an, aber es ist ja eigentlich ständig. Du ziehst sie auch nie aus, auch in der Nacht brauchst du immer die geistliche Waffenrüstung, egal zu welcher Zeit. Weil ja, Jesus ist der Gürtel der Wahrheit, Jesus lebt in dir und er hat ja dich umgeben mit seiner Wahrheit. Er ist die Wahrheit in Person und du bist ein Kind der Wahrheit. Johannes schreibt auch, er hat keine größere Freude, als die zu hören, dass seine Kinder in der Wahrheit leben. Das ist ganz, ganz wichtig. Brustpanzer der Gerechtigkeit, Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Wir wurden bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Es wurde ihm uns seine Gerechtigkeit zugerechnet. Weil keiner hätte sich den Himmel verdient, weil keiner ist gerecht. Jeder würde durchfallen. Aber durch Jesus haben wir den Zugang zum Vater in himmlische Regionen. Dann die Stiefel, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Der Friede Gottes soll uns immer begleiten und wir sollen diesen Frieden raustragen. Wir sollen in dieser Welt auch scheinen wie Lichter in der Welt unter einem verkehrten und verdrehten Geschlecht, wie es Paulus ausdrückt, als Lichter in der Welt mit seinem Frieden hinauszugehen. Den Schild des Glaubens, mit dem du die feurigen Pfeile abwehren kannst, und den Helm des Heils, mit dem du deine Gedankenwelt reinigen kannst, und das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Und jetzt sind wir bei der dritten Mauer, und das ist das Wort Gottes. Also die Liebe, das Gebet, jetzt kommt das Wort Gottes, die dritte Schutzmauer. In 5. Mose 6, die Verse 6 und 7, da heißt es, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen, und du sollst sie deinen Kindern fleißig einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Die Eltern und vor allem ihr Väter in Christus, diese Aufforderung gilt jetzt eigentlich noch viel mehr im Neuen Bund. ihr habt die Verantwortung für eure Kinder. Und man denkt ja, ich kann das vielleicht ein bisschen weiter delegieren, Kindergottesdienst ist gut, aber in erster Linie seid ihr verantwortlich, dass ihr die Kinder unterweist im Worte Gottes. Ganz, ganz wichtig, die Sprüche 4, Vers 20, 22 heißt es, mein Sohn, merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinen Worten. Lass sie dir nicht aus den Augen kommen, behalte sie in deinem Herzen, denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leibe. Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Psalm 119, Vers 130, die Erkenntnis deiner Worte erleuchtet. Deine Worte sind Geist und sind Leben. Das ist so wie eine Verstoffwechselung. Im natürlichen Bereich hast du ja den natürlichen Stoffwechsel. Du nimmst Nahrung auf und sie wird verstoffwechselt, damit du Energie hast. Es wird dann umgewandelt. Es gibt ja so eine chemische Verbindung. Das ist das Adenosintriphosphat. Das ist die Energie, die dich antreibt. Sonst ohne Treibstoff keine Leistung, egal was du tust, du brauchst immer wieder neuen Nachschub und das wird dann umgewandelt und du hast die Energie. Und es gibt den geistlichen Stoffwechsel. Das ist das Wort Gottes, wird mittels des Heiligen Geistes verstoffwechselt und in ewiges Leben umgewandelt mit seinen guten Früchten. Früchten des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Enthaltsamkeit und Geduld vor allem. Das sind diese Früchte, die daraus entstehen. Und das wird so, geistlicher Stoffwechsel, habe ich so einfach mal bekommen, diese Definition. Ja, der Heilige Geist verstoffwechselt das Wort Gottes in dir und bringt daraus dieses Leben hervor. Und das ist etwas, was du jeden Tag, ja, einfach wie du die natürliche Nahrung aufnimmst, so nimmst du auch das Wort Gottes auf. Und es wird, weil ohne das Wort Gottes wirst du geistlich absterben, so wie du im natürlichen Bereich auch abstirbst, wenn du nichts mehr essen würdest. Es geht vielleicht eine Weile gut, aber dann irgendwann ist Schluss. Das Wort Gottes sollte für uns einen ganz natürlichen, selbstverständlichen Platz einnehmen. Wohnt es in unserem Herzen, dann kommt es eigentlich auch über unsere Lippen. Also wir reden davon. Wenn jetzt das Wort Gottes oder die Bibel den Eltern kostbar ist, wird sie auch den Kindern wertvoll werden. Ganz logisch, weil die Kinder sind die Nachahmer der Eltern. Genau, und sie wissen ganz genau, ob unsere Liebe für das Wort echt ist oder nicht. Sie beobachten uns. Und es ist vergeblich, von den Kindern dann zu erwarten, dass sie das Wort Gottes lieben und ihm gehorchen, wenn nicht unser eigenes Leben der Autorität des Wortes Gottes unterstellt ist. Lassen wir uns selbst nicht vom Wort Gottes leiten, korrigieren und zurechtbringen, werden wir auch eigentlich nicht fähig sein, andere zum Gehorsam anzuleiten. 2. Timotheus 3, Vers 16, ein ganz wichtiger Vers. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei und zu allem guten Werk geschickt. Und es ist wunderbar, dass es noch Eltern gibt, die sich wirklich von seinem Wort leiten lassen. Und der Herr will ja, dass du dich an seinem Wort erfreust, dass du es liebst. Und es, wenn du denkst, ich habe das eigentlich nicht so von mir aus, dann kannst du das dir vom Heiligen Geist schenken lassen, wenn du darum bittest. 2. Chronik 16 heißt es, denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm und seinem Wort sind. Ich liebe auch die Aussage, die im Psalm 1 steht, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern er hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an dem Wasserbach, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Was er macht, gerät wohl. Kolosser 3, 16, lasst das Wort Christi reichlich unter uns wohnen. Lehrt und ermahnt einander mit aller Weisheit, mit Psalmen und Lobgesängen, singt dankbar in euren Herzen. Ihr seht, das ist das A und O, das Wort Gottes ist eigentlich die Quintessenz für ein erfülltes, erfolgreiches, glückliches Leben. Damit sind wir bei der vierten Schutzmauer. Und das ist das Vorbild hingegebener Eltern. Ganz wichtig, nichts ersetzt das Vorbild einer Person, die mit und in Gott lebt. Kinder sehen das an uns, wenn wir so mit Gott leben. Natürlich gibt es keine vollkommenen Eltern. Und zur Rolle dessen, der ein gutes Beispiel sein will, gehört auch, dass er seine eigenen Fehler, Unzulänglichkeiten eingesteht. Das Schlechteste wäre, wenn man so selbstgerecht wird und nichts mehr an sich ranlässt. Kinder sollen das auch spüren. Und dann kannst du dich auch mal bei deinem Kind entschuldigen. Das ist mehr, als wenn du ihm Wunder warst, kaufen würdest. Das Kinder, die spüren sowas. Und es ist dann von entscheidender Bedeutung, dass wir mit Gottes Hilfe und Gnade unsere Kräfte darauf ausrichten, den Kindern ein gutes Vorbild zu sein. Die Worte und unser Leben sollten übereinstimmen. Und das ist nicht immer selbstverständlich. Täglich müssen wir mit der Kraft des Heiligen Geistes rechnen und uns vom Wort Gottes ernähren, wie schon gesagt. Philipper 4, Vers 8, auch eine ganz prägnante Aussage von Paulus. Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Genau, das ist ganz tief. Und er sagt ja auch, dass uns das nicht ansteht, dass wir einfach so leere Worte oder unnützes, albernes Geschwätz oder Witzeleien und das ganze Zeug, was Gott nicht gefällt, das unterlässt, und sondern was wahrhaftig ist und was ehrbar ist, dem sind nach und mit dem stimmt überein. Genau. Halten wir fest nochmal, Mose schrieb, wenn du das neue Haus baust, musst du aber kein Haus unbedingt bauen, es ist in jeder Familie, kann das auch ohne Haus aufgerichtet werden, die Schutzmauer. Jedes junge Ehepaar sollte sich von Anfang an bemühen, diese vier Mauern zu errichten, darüber zu wachen, dass sie nicht eingerissen, niedergerissen werden. So können wir nie zu früh damit anfangen, aber es ist auch nie zu spät. Gott gibt uns immer wieder eine Chance. Wir sind verantwortlich, dafür zu sorgen, dass unsere Kinder sich geborgen und sicher fühlen. Ganz wichtig. Und es ist großes Fundament, großes Vorrecht, das Fundament für ein glückliches Zuhause zu legen. Das ist wirklich von Gott eine ganz große Aufgabe und Herausforderung an euch. Denke aber stets daran, dass niemand einen anderen Grund legen kann, der schon gelegt ist, weil er ist Jesus Christus. Und wir sind aufgebaut auf diesem Eckstein, diesem Grundstein und auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Und so sind wir als lebendige Steine, bauen wir uns auf zu diesem geistlichen Haus. So kann man sich das vorstellen, auch in dieser Gemeinde. Jesus ist dieses Fundament, die Apostel und Propheten, die Lehre der Apostel. Darauf ist es dann aufgebaut und dann kommen wir als die Kinder Gottes und wir erbauen uns als geistliches Haus auf. Und so sind wir nun nicht mehr Gästle und Fremdlinge, sondern Mitbürger und Gottes Hausgenossen. Das ist ganz wichtig, als Kinder Gottes zu leben. Denn er hat das vereint, die Nationen und Israel zu einem einzigen Leib zu formen und dem der Unterschied zwischen den Kulturen dann wegfallen. Er hat uns mit hineingenommen in dieses erste Bürgerrecht Israel. Wir sind jetzt mit dabei und wir sind der Leib Christi. Die Aufgabe des Leibes Christi ist, das zu erfüllen, der alles in allem zu erfüllen hat, was noch hier auf der Erde jetzt ansteht. Das ist eine großartige Aufgabe, weil er ist unser Haupt, Jesus. Wir sind sein Leib und er hat alles unter seine Füße getan. Alles ist auch eigentlich unter unseren Füßen, weil wir sind sein Leib. Und so haben wir den Widersacher auch unseren Füßen. Und wenn er uns was zu sagen hat, dann ist er eigentlich unter unseren Fußsohlen. Er kann ja da nicht mehr irgendwie rauskommen, wenn wir den Fuß da drauf stellen. Mit uns, mit dieser Autorität, hat uns Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione, über alle Autorität des Feindes. Nichts wird uns schaden. Ganz wichtig, der Feind ist unter unseren Füßen. Und ja, wenn du denkst, er steht wieder auf, dann tritt wieder drauf. Er ist unter unseren Füßen. Paulus schreibt dann auch an den Timotheus, seinen geistlichen Sohn: Du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe und in der Reinheit. Und diese Aufforderung gilt eigentlich nicht nur für den Pastor oder die Ältesten einer Gemeinde, sondern insbesondere für die Väter und Mütter in den Familien. Seid das Vorbild für eure Kinder im Wort, im Wandel, der Liebe und in der Reinheit. Lasst uns Väter und Mütter in Christus sein. Durch die Kraft des Heiligen Geistes ist es möglich. Jetzt ohne die Erfüllung mit dem Heiligen Geist wirst du es nicht schaffen, ein gutes Vorbild zu sein. Im Griechischen gibt es sogenannte drei Präpositionen, um die Beziehung zu dem Heiligen Geist zu beschreiben. Die erste Position ist para. Das heißt, der Heilige Geist ist bei uns. Er überführt von Sünde. Das ist mal die erste Position. Und in dem Augenblick, in dem wir Jesus zum Herrn unseres Lebens machen, zieht der Heilige Geist in uns ein. Wir bewegen uns also von einer Position zu der nächsten, von para zu en. Der Heilige Geist ist jetzt in uns. Und die dritte Präposition wäre dann Epi, das ist die Kraft zum Dienen. Es beschreibt ein Ausfließen des Geistes Gottes. Und er geht dann von uns aus, wirkt durch unser Leben und berührt unsere Mitmenschen. Das ist es, was Jesus in Apostelgeschichte 1 sagt. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Normalerweise sollte es dann auch unser Wunsch sein, von para über en zu epi zu kommen, also überfließend des Geistes zu sein. Jesus hat es ausgedrückt mit: Ströme lebendigen Wassers werden von euch fließen. Johannes 7, 38. Sturzbäche der Liebe sollten aus uns fließen als Kinder Gottes. So ist die tägliche Erfüllung mit dem Heiligen Geist ganz, ganz wichtig. Und eine Aufforderung auch von Paulus an die Gläubigen, indem er sagt, indem du dir das Wort Gottes selber zusprichst, anderen mitteilst und dem Herzen und dem Herrn im Herzen singst und spielst und Gott Dank sagst für alles ohne Ausnahme im Namen Jesu Christi. Epheser 5, Vers 18 bis 19. Dann werden dir alle Dinge möglich sein und du wirst dieses Vorbild sein, das du gerne sein willst. Und auch an die Kinder noch ein Wort, aber hier sind keine Kinder heute oder Teenies. Wichtig ist auch, dass die Teenies ihren Eltern gehorsam sind. Das ist nämlich das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Ohne das Mitwirken von Kindern ist es für die Eltern auch sehr schwer, diese Mauern zu bauen und aufrecht zu erhalten. Also sollten auch unsere Kinder ihren Teil dazu beitragen, damit sie Kinder unseres himmlischen Vaters sein können. Was für die Familie jetzt im Kleinen gilt, gilt auch für die Familie im Großen. Das ist einmal die Lokalgemeinde hier und dann der Leib Christi weltweit. Jesus lehrt uns, wie wir als Familie leben sollen. Auch um die Gemeinde, den Leib Christi, sollten wir diese vier Mauern bauen. Die Liebe, das Gebet, das Wort Gottes und das Vorbild nach außen. Die Liebe, das Gebet, das Wort Gottes und das Vorbild nach außen. Mit bzw. in Gott zu leben. Jeder erweckte Mensch wird hinzugefügt zum Leib Christi, der Gemeinde als lebendigem Organismus. Wir leben in ihm. Wie sieht jetzt Jesus uns als Gemeinde? Die Wahrheit ist, dass Jesus die Gemeinde, seinen Leib, als Kraftoffenbarung oder Kraftort ansieht. Jetzt habe ich so die Anatomie und Funktion des Leibes Christi mit der Anatomie und Funktion des menschlichen Körpers verglichen. Das ist ein ganz guter Vergleich. So ist zum Beispiel jetzt das Skelett der Gemeinde das Wort Gottes. Das Nervensystem der Gemeinde ist die Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft untereinander. Es ist so ein Beziehungsgeflecht, Kommunikationsnetzwerk, so wie unser Nervensystem funktioniert. Das zentrale und das periphere Nervensystem. Kennen wir noch tiefe, echte Gemeinschaft untereinander? Ist die Liebe nicht nur freundlich, sondern es ist eine tiefe Gemeinschaft im Herzen und aus dieser Gemeinschaft heraus dann zu dienen, überfließend, wie der Geist Gottes uns schenkt. Das nächste ist das Atmungssystem der Gemeinde. Was ist das wohl? Das ist das Gebet und die Anbetung, die wir jeden Tag praktizieren. In der Familie und auch hier in der Gemeinde sollten das erste, höchste Priorität haben. Atmungssystem. Dann kommt das Kreislaufsystem. Das ist die Evangelisation. Wenn das nicht geschieht, dann werden wir zu selbst bezogen. Gemeinde soll doch das Kraftwirken für die Ungläubigen sein. Beziehungen nach außen sollten gepflegt werden und daran gesetzt werden, dass auch Menschen berührt werden mit der Kraft Gottes, mit dem Evangelium, dass es glaubhaft wird und die Menschen zur Gemeinde hinzugefügt werden. Gott ist ein Gott des Wachstums und wir sollten auch multiplizieren, also vervielfältigen. Das letzte wäre das Immunsystem. Was ist das Immunsystem? Das ist die Furcht des Herrn. In Ehrfurcht vorwärts gehen mit dem Heiligen Geist und so die Krankheitserreger abwehren, die von außen eindringen wollen. Wenn du kein intaktes Immunsystem hast, dann wird dich die nächste Grippe flach legen oder du fällst um, wenn irgendwas ist, ja, das dein Körper nicht abwehren kann. Und darum, die Furcht des Herrn, die Ehrfurcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und den Heiligen erkennen ist Verstand. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir eine Gemeinde werden oder sind, die in der Ehrfurcht Gottes lebt und so ein intaktes Immunsystem hat, damit wir den nächsten Winter gut überstehen, alles was kommen mag. So sieht Jesus seine Gemeinde. Und so sieht er uns, Calvary Chapel, als lebendigen Organismus, belebt vom Heiligen Geist. Und so werden wir dem Bräutigam Jesus als eine Braut, die herrlich ist und keine Flecken und Runzeln hat, sondern die heilig und untadelig ist, durch seine Gnade zugeführt. Und das wünschen wir uns von ganzem Herzen, dass wir dann so in diesen Zustand kommen durch Jesus, der uns dann vervollkommnet. Und das ist so dieses Endstadium. Und bis dahin sollten wir auf diesem Weg sein und diese Dinge beherzigen, diese vier Mauern, diese Dinge aufrechterhalten und einfach ihm nachfolgen, ihn vor Augen zu haben. Wir haben es in dem Lied ausgedrückt auch: unvergleichlich, unbeschreiblich, unsichtbar, unwiderstehlich, unvergleichlich ist unser Herr. Er ist unser König und der König der König und Herr der Herren. Und er wird sichtbar kommen und auf dieser Erde sein Königreich aufrichten. Und alle werden ihre Knie beugen müssen und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr sei. In Jesu Namen. Amen. Ja, Vater, wir wollen dir jetzt danken für diesen Tag, den du gemacht hast. Und ja, wir wollen einfach mit dir und in dir gegründet sein, fest verwurzelt in dir, in deiner Liebe, Herr, so dass wir mit allen Heiligen begreifen können, was die Ausdehnungen sind. Danke, Herr, dass du uns die Weisheit auch schenkst, ja, dass wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind und wie reich die Herrlichkeit unseres Erbes ist, das uns erwartet, und wie groß die Kraft ist an uns, die wir glauben, weil die Macht deiner Stärke an und in uns wirksam geworden ist, dass wir einfach das beherzigen, was du uns in deinem Wort sagst, das Wort Gottes, die Liebe, das Gebet und das Vorbild nach außen zu sein. Schenk uns die Kraft dazu durch deinen Heiligen Geist. Denn ohne dich können wir nichts tun. Und mit dir sind uns alle Dinge möglich. Vater, so danken wir dir jetzt und senke das alles in unsere Herzen, dass wir, wenn wir hinausgehen, dass wir wirklich ja in Freude und in Frieden hinausgehen und Anwendung finden in unserem Leben für dein Wort, für deine Kraft, für deinen Frieden und in deinem Sieg leben können, dass wir mehr sind als Überwinder durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Amen.